Liebe ZuhörerInnen des NEG Outside Zone Talks, wir haben heute in dieser Ausgabe darüber gesprochen, welche Entwicklung gab es in unserem Coaching-Staff. Wir haben auch über die Personale Deshaun Watson gesprochen, unsere Einschätzung dazu einfach abgegeben, ohne da zu sehr gehypt zu sein. Und wir haben am Ende auch nochmal drüber gesprochen, wie ist die Divisional Round in den Playoffs gelaufen und wie sieht es jetzt aus bei den Championship Games. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Heute soll es, ja doch primär, immer noch natürlich um die San Francisco 49ers gehen, die ja jetzt schon seit 2 Wochen nicht mehr regelmäßig am Spielbetrieb teilnehmen, weil sie den Einzug in die Playoffs bekanntlich verpasst haben. Nichtsdestotrotz ist seitdem, glaube ich, ja schon einiges passiert, glaube ich, rund um die 49ers, worüber wir heute mal sprechen wollen. Und ja, ansonsten wollen wir auch noch mal ein bisschen über die Playoffs im Allgemeinen sprechen, wer da so ja unsere Favoriten sind, was da so am realistischsten ist. Und ja, dann schauen wir mal. Ich habe mir dafür 2 Gäste eingeladen. Einmal der David. Hallo David, freut mich, dass du dabei bist.
Ich grüße euch.
Und einmal der Moritz, der auch sonst immer bei den Reviews dabei war, heute mal ohne Niederlage, aber war natürlich auch kein Spiel, aber wir nehmen es trotzdem mal als Fortschritt, würde ich sagen.
Guten Tag. Der erste Schritt im neuen Jahr steht schon mal.
Jo, wunderbar. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Bei den 49ers ist ja auf dem Feld offensichtlich nicht mehr viel passiert nach der Niederlage in Week 17 gegen die Seattle Seahawks. Die 49ers hatten das bekanntlich verloren, das Spiel, und sind jetzt im NFL-Draft an 12. Stelle dran, sage ich mal. Da gingen natürlich auch die Spekulationen wieder los. Wen holt man da? Was macht man mit dem Pick? Das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Dem Ganzen wollen wir uns dann auch, widmen, wenn es etwas tiefer in die Offseason geht. Ich glaube, in der letzten Episode hat man noch drüber gesprochen, über mögliche Destinationen für unseren Defensive Coordinator, unseren mittlerweile ehemaligen Defensive Coordinator Robert Saleh. Den hat es nach New York verschlagen, nach mehreren Interviews bei den Jets. Ich glaube, 2 waren es und einem bei den Eagles. Und ich glaube, davor hat er auch noch mehrere bei anderen Teams. Ich hatte das gar nicht mehr im Blick, bei wem das alles war. Hat er sich tatsächlich entschieden, den Spot anzunehmen bei den New York Jets und wird uns leider verlassen. David, insgesamt denke ich, freut man sich für ihn und für uns hat das ja auch noch einen leicht positiven Beigeschmack.
Also, das ist ja durchaus eine Entwicklung, die jetzt nur wenige dann im Endeffekt jetzt wirklich krass überrascht hat, weil er selbst diese Entwicklung auch gemacht hat durch den Spirit, den er immer an seine Spieler weitergegeben hat. Darüber hatten wir ja auch in vielen Episoden schon drüber gesprochen. Der hat einfach einen verdammt guten Job gemacht. Er hatte ja auch schon in der Offseason der letzten Saison nach dem Super Bowl, oder es war sogar in der Super Bowl damals, ein Interview und hat sich dann ja entschieden, noch ein Jahr zu bleiben. Oder es hat zumindest nicht gepasst, das andere Angebot. Und natürlich ist das ein lachendes und ein weinendes Auge. Er hat viel hinterlassen. Er hat aber auch, er gibt jetzt auch 9 Leuten eine Chance, über die wir ja gleich noch reden werden. Das traurig ist natürlich auch noch, dass er nicht alleine geht. Er nimmt ja auch LeFleur mit, unser jetzt ehemaliger Passing Game Coordinator. Der wird ja dort bei den Jets auch der Offensive Coordinator. Und er nimmt auch John Benton mit, der bisher unser Offensive Line Coach war. Also 3 Leute, die uns verlassen aus unserem Coaching Staff. Es gibt mittlerweile jetzt eine neue Regelung in der NFL. Und zwar, wenn sogenannte Minority Coaches so in einem Team ausgebildet werden, dass sie dann zum Head Coach aufsteigen, so wie es jetzt passiert. Oder aber auch, wenn sie eine General Manager-Funktion dann einnehmen, gibt es jetzt auch sogenannte Compensatory Picks, wie es die ja auch in der Free Agency quasi schon gibt. Und da bekommen wir jetzt in diesem Jahr 2021 im Draft in der 3. Runde einen Pick und auch in dem kommenden Jahr einen Third-Round-Pick. Und das ist ja vielleicht auch gar keine schlechte Sache, weil bei dem Deal damals mit Trent Williams und Washington haben wir den für dieses Jahr halt mit in dem Deal untergebracht und wir hätten dieses Jahr in der dritten Runde gar keinen gepickt. Das ist also eine positive Entwicklung. Also ich persönlich freue mich auch so ein bisschen drauf, was er da aus so einem Team wie bei New York machen wird. Ne? Die haben eine Menge Picks, die haben unfassbar viel Cap-Space auch noch übrig. Also wir müssen nur jetzt hoffen, dass er vielleicht auch nicht zu viele von unseren Spielern noch mitnimmt. Aber das wird sich ja in den nächsten Wochen, denke ich, auch klären, wer am Ende hier bleibt und wer Saleh dann mit nach New York folgt.
Ja, das zu den Entwicklungen rund um Robert Saleh hört sich schon so an, als wenn er da so ein kleines San Francisco aufbauen möchte, auch Thema Coaches und so, die er da jetzt mitgenommen hat. Ich denke, wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir in New York eine ähnliche Vorgehensweise sehen, wie wir sie jetzt bei den 49ers erlebt haben. Und ich weiß nicht, zum Beispiel Fokus auf die Edge-Rusher-Position und auch in der Offensive ein paar Schemata, denke ich, wird man da wiedererkennen. Und darf man definitiv gespannt sein. Du hast es schon gesagt, David, wer da möglicherweise von den Spielern mitgeht. Ich denke, das werden wir dann auch nochmal besprechen in naher Zukunft. Und die Auswirkungen für die 49ers sind auch schon an die Öffentlichkeit geraten. Die 49ers haben es gestern offiziell gemacht und haben, einige In-House-Promotions bekannt gegeben. Da ja, wie gesagt, Robert Saleh offensichtlich nicht mehr Defensive Coordinator der 49ers sein kann. Das haben die Vögel schon so ein bisschen von den Dächern gezwitschert, dass mit DeMeco Ryans, der Linebacker-Coach der 49ers der letzten Jahre, da ja so der Next Man Up gewesen ist. Und der ist jetzt ja auch wirklich befördert worden zum nächsten Defensive Coordinator. Und der neue Offensive Coordinator, da hat Kyle Shanahan auch nochmal, jemanden befördert, nachdem er das ja zuvor nicht so ganz zugelassen hatte, dass er einen Offensive Coordinator neben sich hatte, weil er ja auch selber die Play-Calls macht. Unser Run-Game-Coordinator Mike McDaniel, die beiden sind jetzt also quasi so das neue Team um Kyle Shanahan. Chris Foerster, der war vorher Assistant Offensive Line Coach, der ist jetzt befördert worden zum neuen Offensive Line Coach, weil er eben John Benton auch mit Robert Saleh zu den Jets gegangen ist. Das sind so die personellen Entwicklungen bei den 49ers. Neuer QB-Coach ist Rich Scangarello. Der hatte die Niners 2019, glaube ich, verlassen, um Offensive Coordinator der Broncos zu werden. Es lief nicht so gut. Ist dann zu den Raiders gegangen, war da, glaube ich, auch ein Offensive Assistant und ersetzt jetzt scheinbar erstmal Shane Day, der letztes Jahr bei uns der Quarterback-Coach war. Und was mit dem passiert, weiß man noch nicht genau. Und ja, Moritz, ich weiß nicht, so auf den ersten Blick sieht das doch erstmal ganz gut aus, was die 49ers da jetzt personell sich zurechtgeschustert haben, oder? Mit dem, was möglich war.
Also, den Mirko Ryans, da kann ich eine große Lobhymne singen. Super Linebacker-Coach. Er ist mit Sicherheit auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass Fred Warner zu dem geworden ist, der er jetzt ist. Natürlich kann man immer so sagen, wie viel hat jetzt ein Positional-Coach wirklich an Auswirkungen auf einen Spieler? Aber schon gut ein bisschen Auswirkungen gehabt haben auf ihn. Er wurde auch hochgelobt von J.J. Watt auf Twitter. Ich glaube, es war sogar noch kurz bevor er offiziell war, dass er ein super Spieler ist und ein besserer Mensch und auch sicherlich ein super Trainer sein wird. Ja. Und zu Mike McDaniel können wir nur sagen, unser ehemaliger Running Game Koordinator. Wir haben jetzt keinen Passing Game Koordinator mehr. Da kommt jetzt vielleicht der Shane Day zum Sprechen, auf den wir ja gerade gekommen sind, der noch keinen neuen Job hat. Aber ich bin mir sicher, dass Mike McDaniel so ein bisschen intern befördert worden ist und wenn es vielleicht auch nur auf dem Papier ist oder nicht wirklich viele Plays called und noch nicht wirklich viel mehr macht, dass er halt wenigstens eher uns erhalten bleibt und wir nicht beide, ich nenne es jetzt mal Offensive Koordinatoren, die sich so ein bisschen dann zusammen gemacht haben, wegfallen. Ja. Und zu unserem neuen O-Line-Coach, da haben wir auch noch, habe ich letztens eine wichtige, witzige Geschichte gelesen. Er ist persönlich sehr, sehr gut mit Trent Williams befreundet und es freut natürlich auch Trent Williams, dass er zurückkommt, was natürlich uns auch ein bisschen in die Karten spielen könnte im Sinne von Trent Williams neuen Vertrag. Also auch da kann man durchaus zufrieden sein. Natürlich muss man jetzt sehen, was die neue Leistung oder die neue Saison bringt, aber ich bin durchaus zufrieden.
Ja, nur eine kleine Ergänzung. Scangarello, der war jetzt im letzten Jahr bei den Eagles und nicht bei den Raiders. Und ich stelle mir das, also ich bin gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie dann das Verhältnis zwischen McDaniel und Shanahan dann auch einfach funktionieren wird. Du hast gerade das Thema Playcalls auch schon angesprochen. Das wird sich ja Shanahan wahrscheinlich nicht nehmen lassen. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie das in dieser Funktion, also mit einem Offensive Coordinator, Defensive Coordinator und einem Head Coach im Dreiergespann, dann wirklich praktisch auch während der Spiele aussehen wird. Und das werden wir aber sicherlich spätestens in der Preseason dann sehen, wie das funktioniert und wie da der Plan ist. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt erstmal zufrieden mit der Wahl, die da getroffen wurde. Spiegelt ja auch so ein bisschen das Konzept der 49ers trotzdem weiter wider. Der Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, dass man das auch verjüngt. Das ist ja gerade ein Trend, oder was weiß ich, Trend würde ich es jetzt nicht nennen, aber es findet ja gerade schon ein Generationswechsel in der NFL statt. Es gibt ja viele junge Headcoaches jetzt auch oder sehr viele junge Trainer und auch Trainerinnen, die an der Sideline stehen. Und das ist mit dem Mac Ryans, okay, der ist jetzt schon ein paar Jahre älter als McDaniel, aber so vom, wenn man sich mal die Bilder anguckt, die auch veröffentlicht wurden, die sind jetzt nicht so krass viel älter, als wir es vielleicht sind.
Dazu ist noch ganz witzig, oder wichtig auch zu sagen, es ist vielleicht ganz gut, dass wir sogar einen Intern befördert haben zu unserem Defensive Coordinator, weil es gab ja auch die Vermutung, dass wir eventuell an einem Raid Phillips, der ehemalige Defensive Coordinator der Rams, interessiert wären. Und ich muss sagen, ich bin heilfroh, weil unsere Defense war letzte Saison wieder eine Top-7-Defense, mindestens je nachdem, nach welchem Bewertungssystem man geht, ob jetzt PFF oder Total Yards oder Points Scored Against. Defense, also mindestens immer Top-7. Und ich bin da wirklich froh, dass wir jetzt einen Intern geholt haben, weil es hat ja gezeigt, dass unser Defense-Scheme einfach dieses Right 9 und auch dieses angelehnt an die Seahawks, was von damals auch was Salah mitgebracht hat, dieses Free-Deep-System, also dieses Cover-Free-System, das ist echt gut funktioniert. Und der Mac Ryans, hat jetzt auch wirklich genug Erfahrung. Und ich denke mal, dass er auch letzte Saison schon so Assistant Playcaller war. In dem Fall, falls halt Salah mit Corona ausfällt. Und deswegen wird auch da, denke ich, schon ein bisschen Erfahrung haben.
Und er wird ja auch eine Menge gelernt haben von unserem ehemaligen DC. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. So, er stand da jetzt, die standen ja jetzt auch eine längere Zeit zusammen an der Sideline. Und ich bin da frohen Mutes und bin da sehr zufrieden mit den Entscheidungen, die da jetzt getroffen wurden.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass DeMarco Ryans da auch mal anrufen kann bei Salah, wenn er eine Frage hat, vor allen Dingen jetzt noch in der Übergangszeit. Und ich glaube auch, dass Salah da keine Steine in den Weg gelegt hat, sondern auch alles offen und gut übergeben hat. Und ich glaube, das sind wirklich in guten Händen. Vor allen Dingen, weil ja John Lynch auch immer noch so ein bisschen an der Defense mitgeholfen hat, vor allen Dingen jetzt im Scouting. Und Evaluierung.
Ja. Es war ganz interessant zu sehen, ne? Also DeMarco Ryans war ja auch sogar im Gespräch, ob er Robert Saleh sogar als Defensive Coordinator möglicherweise mitbegleitet. Ich weiß nicht, da werden die 49ers vielleicht irgendwann gesagt haben, gut, Robert, ist langsam gut. Also ein paar Leute aus unserem Staff musst du auch noch hier lassen. Und ich bin auch froh, dass es dann tatsächlich so gekommen ist, dass wir ihn befördert haben und er dann nicht irgendwie mit nach New York gegangen ist. Und Mike McDaniel, der hat es gesagt, also ich glaube, für ihn selber wird sich nicht viel ändern. Also was man so mitbekommen hat, auch von den Spielern, also George Kittle oder auch Kyle Juszczyk, hatten sich jetzt auch sehr enthusiastisch da über seine Beförderung geäußert, dass er einfach scheinbar, was diese Run-Schemes angeht, ein ziemliches Genie sein muss, soll, wie auch immer, und wahrscheinlich da weiter mitwirken darf, dieses Outside-Zone-Scheme zu perfektionieren. Und dementsprechend, glaube ich, war es wirklich, wie ihr schon angedeutet hattet, einfach nur schon so eine Beförderung auf dem Papier, weil es ja so ist in der NFL, dass du Trainer nur blocken kannst für ein Interview eines anderen Clubs, wenn es um keine Beförderung geht. Also wenn er jetzt zu einem Headcoach-Interview eingeladen werden würde, wovon wir sicherlich, wenn die 49ers weiter so performen, in 2-3 Jahren oder vielleicht auch schon nächste Saison ausgehen können, dann wäre das möglich. Da er davor jetzt nur ein Offensive Assistant war, wäre es bis zur Beförderung auch möglich gewesen, ihn für den Spot eines Offensive Coordinators zu interviewen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, da die 49ers ihn offiziell auch zum Offensive Coordinator gemacht haben. Wird für ihn wahrscheinlich auch finanziell einen kleinen Unterschied machen. Ist ja auch immer ein netter Nebeneffekt, denke ich. Und das dazu. Man muss mal gucken, wie sich das entwickelt, wer unser Linebacker-Coach wird. Ich weiß nicht, da habe ich schon bei Twitter gelesen, dass sich da manche Patrick Willis wünschen oder so. Das wäre natürlich eine schöne Story, aber muss man mal abwarten, wie sich das letztendlich entwickelt. Ich weiß nicht, David, wolltest du noch was einwerfen dazu?
Ja, ich würde vielleicht mal einen Blick auf unsere Community eine Frage stellen oder auf unsere, an unsere ZuhörerInnen, weil wir das jetzt im Vorfeld des Podcasts gar nicht gefunden haben. Wir haben ja auch gerade über diese Compensatory Picks gesprochen und vielleicht gibt es ja irgendwelche Cracks bei uns hier im Umfeld, die in der Facebook-Gruppe mit dabei sind oder auch auf Instagram uns folgen. Die wissen, was denn jetzt mit einem Minority Coach eigentlich gemeint ist, weil der neue General Manager der Detroit Lions, Brett Holmes, der von den Rams gekommen ist, dafür bekommen die Rams jetzt zum Beispiel auch zwei dieser Compensatory Picks. Und uns würde einfach mal interessieren, ob jemand da genaueres weiß, was denn mit Minority Coach jetzt eigentlich genau gemeint ist. Sind das nicht weiße, sage ich jetzt mal so abgekürzt und salopp gesagt, Trainer, Coaches oder Leute, die eine Funktion im Verein haben? Oder ist das nochmal ein bisschen genauer irgendwo definiert? Da konnten wir nichts zu finden. Also wenn das jemand von euch weiß, gerne mal einen Laut von sich geben und auch gerne in unsere vorhandenen Kanäle posten.
Ja, yep, genau. Also den Wortlaut der Rooney Rule, da haben wir uns eben schon so ein bisschen vergeblich nach umgeschaut. Gab und hier und da mal eine Erklärung irgendwie, aber es wird immer nur von Diversity oder Minority Coach oder was auch immer gesprochen. Was das jetzt wirklich genau ist, muss ja auch irgendwo definiert stehen. Wäre vielleicht auch ja, für viele andere ganz interessant, das mal zu wissen, weil das ja in der Berichterstattung einfach immer nur so flapsig dahingesagt wird. Und was da jetzt wirklich hintersteckt, scheint nicht so ganz offensichtlich zu sein. Deswegen da was man vielleicht nochmal genauer nachschauen könnte. Ja, das glaube ich, wäre es erstmal, was die Coaching-Changes bei den 49ers angeht. Ich glaube, viel jetzt dazu, wie die jetzt coachen oder was auch immer, kann man jetzt nicht wirklich sagen. Das wird man abwarten müssen. Dafür haben wir da auch einfach irgendwie zu wenig Insights. Ich denke, wir können gespannt sein, wie die sich dann am Ende machen werden. Ich glaube, personell passen sie alle gut rein. Waren ja auch vorher schon im Staff und ich denke, da ist jetzt keine Entscheidung dabei, die man irgendwie kritisch sehen muss oder wo man irgendwas hinterfragen sollte. Ich denke, das ist für die 49ers schon ganz gut so gelaufen und denke schon, dass man da auch mit dem Staff nächste Saison Erfolg haben wird und auch kann. Eine kleine Sache noch, die linke Hand oder Assistent von John Lynch, Adam Peters, der hatte ja auch einige Gespräche, sage ich mal, oder Vorstellungsgespräche. Unter anderem bei den Panthers war er, glaube ich, im engsten Kreis, was den GM-Spot angeht. Der hat jetzt bislang noch keine neue Stelle angenommen. Also sieht danach aus, dass er den 49ers tatsächlich erhalten bleibt. Womit ich nicht unbedingt gerechnet hätte, weil er schon lange einfach wirklich als GM-Kandidat so in der Liga gilt. Und ich glaube, offizieller Name ist irgendwie Assistant Player Personal, irgendwie sowas. Also ich kann es jetzt nicht genau, ich muss es gleich vielleicht nochmal nachgucken. Auf jeden Fall hat er ziemlich viel mit dem Scouting zu tun und auch mit dem Roster-Building, das die 49ers jetzt in den letzten 3 Jahren betrieben haben. Das hat John Lynch auch immer wieder betont, dass Adam Peters da ein wichtiger Mann ist. Und ich denke, dass es für uns auch wirklich gut ist, dass er erhalten bleibt. Stand jetzt, wir wissen nicht, was da jetzt noch passiert, aber die Spots werden ja nach und nach besetzt und ich habe jetzt auch nicht wirklich mitbekommen, dass er da noch groß irgendwo im Gespräch sein soll. Deswegen könnte es gut sein, dass er auch in der nächsten Saison daran beteiligt ist, wie das Roster aussehen wird der 49ers. Und da gab es ja bezüglich der wichtigsten Position im American Football, der Quarterback-Position, in den letzten 2 Wochen sehr, sehr interessante Entwicklungen um eine bestimmte Personalie, wo auch die 49ers und vor allem die 49ers-Fanbase sehr, sehr große Augen gemacht hat. Ich glaube, ihr wisst schon, von wem ich rede. Der Name Deshaun Watson geistert, glaube ich, so durch den Kopf aller NFL-Fans, die ein Team haben, was auch nur annähernd einen Quarterback-Need hat. Denn Deshaun Watson, falls es auch der Letzte noch nicht mitbekommen haben soll, ist ziemlich, ziemlich unzufrieden mit seiner Situation bei den Houston Texans. Da ging es unter anderem darum, dass er mehr in die Headcoach-Suche involviert werden wollte und damals auch schon bei dem Trade von DeAndre Hopkins tatsächlich da nur aus den Medien von erfahren hat. Und mittlerweile ist es wirklich so weit gekommen, dass Insider glauben, dass er seinen letzten Snap gespielt haben könnte für die Houston Texans. und möglicherweise ja, er einen Trade forcieren könnte. Er hat eine No-Trade-Clause im Vertrag, das heißt, er könnte sich quasi aussuchen, für welches Team er spielen möchte, ja, welchen Trade er persönlich annimmt, wonach sich dann auch die Texans richten müssten, wenn er wirklich letztendlich sagt, ich möchte auf keinen Fall hier nochmal für die Houston Texans spielen. Und ich denke, viele haben die Spekulation in den letzten Wochen mitbekommen. Moritz, ich weiß nicht, die Diskussion, die kann man, glaube ich, jetzt mehrere Stunden führen. Ich glaube, Deshaun Watson in einem 49ers-Jersey zu sehen, wäre ja so mit das Beste, was uns passieren könnte. Aber jetzt einfach mal für unsere Hörer, für wie realistisch hältst du das wirklich, wenn er wirklich verfügbar sein sollte, dass wir da jetzt wirklich unseren Hut in den Ring werfen?
Also ich habe da dementsprechend schon einige Diskussionen geführt letztens. Und ich glaube, wir werden zu 100% mindestens ein Angebot machen. Was es jetzt aber für ein Angebot ist, ist die Frage, weil es kann natürlich sein, dass jetzt John Lynch sagt, oh, natürlich mit Kyle Shanahan, dass wir all in gehen. Sprich, wir versuchen alles zu machen, zum Beispiel jetzt 3 First-Round-Picks und noch ein Spieler oder so. Das halte ich jetzt bei einer doch relativ konservativen Art und Weise von John Lynch und Kyle Shanahan für etwas unwahrscheinlicher. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, ist, dass wir irgendwas Kleines reinschmeißen, in der Hoffnung, dass wir doch vielleicht irgendwie eine Chance haben zu landen oder wenigstens in der Konversation drin sind, dass andere Teams denken, wir holen uns einen neuen QB und dass von Trier für die Situation ein bisschen besser ausgeht für uns. Also jetzt eine genaue Prozentangabe zu sagen, kann ich leider nicht. Aber ja, zu 100% auf jeden Fall ein Angebot und vielleicht so zu 20-30% die Chance, dass wenn er verfügbar ist, wir all in gehen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ob wir natürlich an ihn drankommen, ob unser Angebot gut genug sein kann, ist halt die Frage.
Man muss bei der Diskussion dann halt auch immer vernünftig bleiben. Also ich bin ja auch in der letzten Woche dann ein bisschen gehypt worden von dem Thema, will ich mich auch gar nicht von freisprechen. Aber wenn man sich dann doch nochmal die Rahmenbedingungen anguckt, gibt es viele Dinge, die darauf hindeuten, dass es halt möglich ist. Also ich habe mir zum Beispiel auch nochmal die Verträge von Watson und von Garoppolo angeguckt. Und da ist es nun mal so, dass jetzt im Jahr 2021 der Cap-Hit bei Deshaun Watson knapp 10 Millionen Dollar niedriger ist als bei Garoppolo. Hat damit zu tun, dass der Vertrag auch frischer ist als der von Garoppolo. Und wenn wir uns jetzt mal die 10 Millionen Dollar merken, im Jahr 2022 hätte Garoppolo einen Cap-Hit von knapp 27 Millionen Dollar und Watson von knapp über 40 Millionen. Da haben wir also ein Delta von 13 Millionen. Und wenn wir die 10 davon abziehen, haben wir quasi in diesen beiden Jahren, die noch seinen Vertrag bei uns hat, nur ein Delta von ungefähr 3 Millionen Dollar, was den reinen Cap-Hit jetzt betrifft. So, natürlich kommt dann im Jahr 2023 bei Deshaun Watson dazu, dass es dann nochmal auf 42,4 Millionen Dollar hochgeht. Das ist dann natürlich was anderes, aber da ist dann Jimmy Garoppolo auch unrestricted free agent. Und wir wissen alle, das hatten wir auch in einem der letzten Folgen schon, einen Cut von Jimmy würde in diesem Jahr nur 2,8 Millionen Dollar Dead Cap verursachen. Also was den reinen Cap-Hit jetzt betrifft, ist es kein unrealistisches Pflaster. Der Cap-Space wird sich auch, oder der Salary Cap, der wird sich auch im Laufe der Jahre noch weiter erhöhen. Die Frage ist nur, das, was Moritz auch gerade gesagt hat, welches Angebot legen wir da vor? Wen geben wir für diesen Deal Preis? Wie viele First-Round-Picks sind auch mit dabei? Und es gibt da jetzt auch die wildesten Spekulationen von Fanseiten auch aus den USA, welche Spieler denn dafür jetzt in Frage kommen. Und da ist ja jetzt auch Nick Bosa zum Beispiel genannt worden. Und da wäre auch meine Frage an euch, ist so jemand wie Nick Bosa dann absolut unantastbar? Oder könnte der auch Bestandteil so eines Deals halt werden?
Also ich glaube wirklich, dass Nick Bosa einer der drei Spieler bei uns im Team ist, der wirklich unantastbar ist. Dazu zählt noch Fred Warner und George Kittle. Bei George Kittle habe ich schon die Diskussion, dass er eventuell der einzige von den drei ist, der so eine leichte Chance hat, dass er weggeht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass keiner der drei das Team verlassen wird, sonst wären wir bei allen anderen wahrscheinlich offen zu reden. Aber Nick Bosa glaube ich wirklich nicht. Wir müssen uns allein mal vorhalten, wenn wir Nick Bosa haben, der gesund ist, und noch einen Fred Warner, der auch wieder auf dem Level spielt wie diese Saison, dann ist unsere Defense automatisch schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und wir haben darüber gesprochen, wenn der Deshaun Watson Trade zustande kommen sollte, und wir sagen jetzt mal, und jetzt wollen wir unsere Top-Spieler ab und traden die nicht weg. Vielleicht kommt ein Jimmy Garoppolo in einem Trade vor, weil ja der GM ihn damals in New England mitgedraftet hat. Begeistert ist von ihm und mit ihm zusammenarbeiten will. Also ist nicht unwahrscheinlich. Sagen wir mal, es kommen zum Beispiel jetzt 2 First-Round-Picks und ein Jimmy Garoppolo oder andere Spieler. Oder es geht irgendwo in diesem Preissegment in diese Richtung hin, dass wir halt keinen hochpreisigen Spieler von uns traden. Halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass unsere Defense regressen wird. Das heißt, wir haben weniger Picks in der Zukunft und auch ein bisschen weniger Cap-Space. Auch wenn er wieder steigt, der Cap-Space, weil halt Deshaun Watson so teuer ist. Dass wir halt unsere Defense nicht mehr auf diesem Top 2, Top 3 Niveau halten können und es so ein bisschen abflacht in Richtung Top 10 Niveau. Und gerade da kommt halt der Punkt, wo ich sage, wo wir auch gesagt haben intern, Nick Bosa, Fred Warner, das sind so die zwei, wenn die auf dem Feld sind, ist unsere Defense eigentlich gefühlt immer bei Top 10. Weil sie halt einfach so gut sind, unsere Defense wichtiger machen. Und gerade auch mit wahrscheinlich die zwei wichtigsten Positionen heutzutage in der Defense, der Edge Rusher und der Middle Linebacker. Was da jetzt davon wichtiger ist, da mal dahingestellt. Aber ich würde wirklich sagen, die beiden sind untradable. Außer natürlich, es kommt jetzt ein Team und sagt, wir legen 2 First Round Picks und noch einen Vergleich halbwegs okayen Spieler drauf. Da natürlich nicht. Aber so realistisch gesehen werden die uns niemals verlassen.
Interessante Frage tatsächlich. Ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht und ich bin mir halt tatsächlich nicht sicher, wie ich fühlen würde, wenn wir tatsächlich noch Watson bekommen sollten und dann Spieler wie Nick Bosa oder Fred Warner oder auch George Kittle verlieren würden. Man muss auch gucken, also bei Nick Bosa ist es ja so, dass er jetzt noch 2 Jahre sogar in seinem Rookie-Vertrag hat, also das wäre natürlich für die Texans ziemlich viel wert. Also ich glaube, so ein Nick Bosa hat schon so einen Gegenwert von auch bestimmt 2 First-Roundern. Da müsste man wahrscheinlich nicht mehr so viel dazu draufgeben, weil er jetzt halt 2 Jahre noch recht günstig ist. Das nächste Jahr zu 100% und danach das Jahr, glaube ich, nach der nächsten Saison ist er dann ja, glaube ich, auch liable, dass er verhandeln darf für einen neuen Vertrag. Oder ich weiß es gar nicht genau, die 50-Option wäre ja auch noch dabei, er wäre ja ein First-Rounder. Also kann sein, dass es noch ein bisschen länger dauert, sogar tatsächlich bei ihm, bis er wirklich mal richtig stark reinschlägt, was den Cap-Hit angeht. Und kann natürlich eine Rolle spielen. Andererseits bei George Kittle ist es so, da bist du sicher, wenn du ihn bekommst, weißt du, okay, der hat gerade erst einen neuen Vertrag bekommen, der wird nicht teurer. Da kommt dann darauf an, was Houston da jetzt irgendwie präferiert, aber ich denke auch, letztendlich werden die 49ers alles versuchen und diese 3 Spieler eben nicht abgeben. Ich könnte mir schon eher vorstellen, dass dann so ein Spieler wie Eric Armstead oder so möglicherweise da eine Rolle spielt in den Trade-Verhandlungen. Und das wäre so auch das Kaliber, wo ich sagen würde, okay, da kann man, das kann man vielleicht noch entbehren irgendwo und man wird dann auch relativ teuren Vertrag los. Aber da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Kommt natürlich auch drauf an, möchte Watson das überhaupt? Ja, aus unserer Sicht wäre es natürlich total schlau von ihm zu sagen, ja, ich komme nach San Francisco, ich möchte für Kyle Shanahan spielen. Er selber hat, glaube ich, schon durchblicken lassen, dass er auch ganz gerne in Miami spielen würde. Auch weil da die Steuererleichterungen wohl ganz gut sind, was das angeht. Das sind alles so Sachen, die man im Blick haben muss. Was sind 49ers überhaupt bereit abzugeben? Ist natürlich alles ziemlich kompliziert. Und ich weiß nicht, für die 49ers selber, glaube ich, gibt es da relativ wenig, was dagegen spricht, eben außer dass da möglicherweise Draftkapital weggetradet wird. Aber auch da bin ich immer wirklich ein Befürworter davon zu sagen, Draftpicks sind Draftpicks, ja, das ist ein gewisses Risiko, was immer ein Pick ist. Wir haben diese Saison sehr gut gesehen, dass die 49ers trotz aller Verletzungen gut genug sind, um trotzdem den 12. bis 15. Pick in der NFL zu bekommen. Und ich habe lieber Deshaun Watson und dann halt vielleicht nicht 2-3 Jahre lang die Möglichkeit, einen Spieler an 12. bis 15. zu bekommen. Und dann Spieler zu nehmen, wie beispielsweise ein Javon Kinlaw, der zwar ein tolles Talent ist, aber jetzt halt keine Soforthilfe ist. Denn ich versuche immer wieder vor Augen zu führen, was ist ein Team ohne einen Quarterback? Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir keinen guten Quarterback haben. Ja, Jimmy Garoppolo, da kann man auch sicherlich mit Erfolg haben. Aber Deshaun Watson hat sich in dieser Liga bewiesen, ist erst 25 Jahre alt. Und wenn es um Teams geht, die ja nahezu perfekt waren, aber wo eins gefehlt hat, und das war der Quarterback, die hatten in dieser Liga selten Erfolg. Und ich erinnere da zum Beispiel an die Jaguars oder auch an die LA Rams, die nächstes Jahr auch immer noch nicht wieder wegkommen von Jared Goff, weil sie ihm so einen teuren Vertrag gegeben haben. Die haben ein gutes Team beisammen und es mangelt genau an einem, oder beziehungsweise es hat an einem mangelt, es war vernünftiges Quarterback-Play. Und wenn man da die Chance hat, so ein Generation-Talent wie Deshaun Watson zu bekommen, denke ich, muss man schon auf jeden Fall ja, mitgehen. Ob man da jetzt wirklich alles für hergeben muss, kann man sicherlich drüber streiten. Ich bin ein Fan davon, zumindest wenn Draftpicks im Spiel sind, dann da nicht zu reagiert. Ich weiß nicht, die Seahawks zeigen es auch Jahr für Jahr, dass Draftpicks jetzt nicht so allzu eine große Rolle spielen. Gut, für Jamal Adams hätte man jetzt vielleicht nicht zwei First-Rounder müssen. Aber ich sieht man schon ganz gut, und das haben auch die Patriots und so hin und wieder gezeigt, dass das auch mit Zweit- und Drittrunden-Picks, dass man sich da noch ganz gut über Wasser halten kann, eben nicht immer ein First-Rounder sein. Wenn man da wirklich die Garantie, will ich ja auch nicht sagen, weil eine Garantie hast du nie, aber die hohe Wahrscheinlichkeit bekommst, dass du auf die nächsten 10 bis 15 Jahre auf deiner Quarterback-Position nicht nur stabil besetzt bist, sondern einfach einen Spieler hast, der locker zu den Top 5 der Position gehört, dann musst du machen. Deswegen ja, bin ich da auch sehr, sehr gespannt, wie sich das ganze Thema ausspielen wird letztendlich. Ich bin auch ein bisschen ungeduldig, weil so wirklich jetzt wahrscheinlich nicht durchsetzen die nächsten Wochen. Die Free Agency beginnt, glaube ich, erst Anfang März oder so. Und ja, das, da wird es wahrscheinlich immer wieder Berichte geben, wie unzufrieden Watson ist. Ich habe heute gelesen, dass Eric Bieniemy jetzt vielleicht doch der Head Coach wird bei den Texans. Also wie das alles weitergeht, muss man mal schauen. Ich muss sagen, mir macht schon Spaß, da zu spekulieren und da irgendwelche wilden Trade-Szenarios aufzustellen. Letztendlich glaube ich immer noch, dass die Texans alles dafür tun werden, dass Watson am Ende bleibt, weil das wäre wirklich für die mit das Schlimmste, was passieren könnte. Weil du baust ja dein Team um den Quarterback auf und wenn die da jetzt wirklich nochmal neu ansetzen müssten, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, da werden sie nochmal das Gespräch suchen, ja, da werden sie nochmal vielleicht Watson auch nochmal irgendwelche Garantien vorziehen, ich weiß es nicht, was auch möglich ist bei dem Vertrag, aber es wäre für mich immer noch wirklich sehr, sehr, sehr überraschend, wenn die Houston Texans es wirklich so weit kommen lassen würden, dass er wirklich die Texans verlässt.
So, das ist jetzt natürlich die Frage. Bringt uns ein Deshaun Watson wirklich so viel weiter, weil wir wissen, Kai Shanahan ist ein Run-First-Typ. Ja, wir wissen jetzt nicht, woran es liegt. Knapp 70% unserer Plays sind entweder ein Run oder ein Pass hinter der Line of Scrimmage, was quasi gefühlt wie so ein Run gezählt werden kann. Und jetzt ist halt die Frage, bringt uns dann ein neuer Quarterback, vor allen Dingen Deshaun Watson, eine neue Dimension rein? Also wird Kai Shanahan dann auch sein Playbook anpassen und wird das so viel mehr passen? Oder hat er gar kein Interesse daran, sein Playbook so abzuändern, beziehungsweise sein Scheme und wollen so weitermachen wie bisher? Und Lars schreibt auch gerade, ja, bei den Falcons war er auf Early Downs mega pass heavy, also hat sehr, sehr viel gepasst auf den First Downs und auch tief. Deswegen, das ist auch mein Gedanke dahinter gewesen, ich glaube auch, dass er es machen will, weil es fällt ja auch so ein bisschen zurück, wir haben jetzt da ganz gut Spiele gewonnen mit Jimmy Garoppolo, aber im Endeffekt tut ja einem besseren QB auch dem Coach gut, will ich jetzt mal so nennen, weil desto besser die Stats sind, desto ja, es ist schwer zu formulieren. Es ist halt allgemein die Frage, man muss Vor- und Nachteile sehen, muss auch Vor- und Nachteile für Deshaun Watson sehen, wer zu uns kommt, weiß eben, okay, er hat ein Team, wir sind sofort Super Bowl-Contenter, er kann hier Ringe gewinnen. Andererseits weiß er auch, dass seine persönlichen Stats niemals so hoch sein werden wie bei einem Team, was sehr, sehr viel passt, weil wir sind halt einfach ein Team, was gerne rennt. Und auch gerade durch das McDaniel zum Offensive-Coordinator befördert worden ist, unser vorheriger Run-Game-Koordinator, denke ich dann nicht, dass sich da jetzt so viel ändern wird. Aber ja. Und auch noch ein wichtiger Punkt zu bedenken ist halt einfach, das Team steht komplett hinter Jimmy Garoppolo. Und er ist sehr, sehr beliebt im Team. Und wenn du jetzt da halt einfach als Kyle Shanahan bzw. John Lynch hinkommst und nicht mit dem Team sprichst oder irgendwie kommunizierst und sagst, ja, Jimmy, tschüss, du bist gecuttet, wir haben einen neuen QB, dann kann es natürlich auch sein, dass du das Spiel dass du das Team verlierst. Inwiefern ist jetzt bei dem Deshaun Watson, weil er halt doch ein Top 5, eher Top 3 QB ist der NFL, wenn man sich alleine mal die Sets der letzten Saison anguckt und mit was für Steven er gespielt hat, ist natürlich dahingestellt, das ist die Frage. Deswegen denke ich, also wenn es realistisch ist, dass wir einen neuen QB holen, dann wird es entweder Deshaun Watson sein, wofür wir richtig blechen müssen, oder es wird gar keines sein. Weil jetzt, um mal kurz das anzubringen, einen Rookie-Quarterback zu treffen, dafür müssten wir auch hochtraden, das wird uns auch mindestens diesen First-Round-Pick und noch einen First-Round-Pick kosten. Und dann hat man halt absolut keine Garantien, dass der überhaupt Success, also Erfolg hat in dieser Liga und dass er bei uns ins Scheme Erfolg hat. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wie es sich jetzt entwickelt, weil die ersten 2 Jahre sind Rookie-Quarterbacks normalerweise immer so ein bisschen schlechter als danach und erst ab der 3 fängt dann langsam an, dass die Zahl der Picks runtergeht, dass sie genauer werden, wie man es zurzeit bei Josh Allen sieht. Okay, bei Patrick Mahomes war es schon im 2. Jahr, das ist halt immer so eine Sache. Aber wir sind halt auch irgendwo im Win-Now-Modus, also wir müssen jetzt gewinnen, wir haben nicht noch 10 Jahre Zeit. Und deswegen denke ich da, dass entweder ein erfahrener Veteran-QB kommt mit guter Leistung oder es mit Jimmy bleiben.
Ja, und wenn wir das jetzt nochmal auf die Person Deshaun Watson runterbrechen, wir haben in den Ausgaben vor dieser Folge oft darüber gesprochen, dass die 49ers nur aktiv werden sollen, wenn es eine wirkliche Verbesserung gibt. Und ich glaube, da sind wir uns ja auch alle drei einig, dass Deshaun Watson Jimmy Garoppolo in so ziemlich allen Bereichen überlegen ist. So. Ihr habt gerade auch das Thema Play Calls oder das Scheme angesprochen. Also ich bin schon der Meinung, dass Shanahan dann höchstwahrscheinlich auch andere Spielzüge öfter spielen lassen würde, wenn er das Vertrauen noch mehr in den QB, in das Passgame halt hätte. Also das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Und egal, wer da jetzt für uns in den letzten 2, 3 Jahren immer auf dem Feld stand, das ist ja uns auch bekannt, wenn Jimmy verletzt war oder nicht spielen konnte, diese leichten unterworfenen Bälle oder die überworfenen Bälle, und da sprechen wir ja auch über die wichtigen Szenen, auch im Super Bowl, die haben dann halt nicht funktioniert. Und ich glaube, so eine Spielzüge, das ist dann so dieses letzte Mühe, was fehlt, um wirklich erfolgreich zu sein, das hätten wir in der Person Deshaun Watson halt mit dabei. Ich bin aber bei der Aussage von unserem werten Kollegen Ronny, der die Woche intern bei uns geschrieben hatte, wenn das mit Deshaun Watson klappt, dann ist das eine richtig gute Nummer. Wenn das aber nicht klappt und das auch viel zu teuer dann im Endeffekt ist, was er sich vorstellt oder was sich die Texans dann im Endeffekt auch vorstellen, dann gehen wir mit Jimmy Garoppolo in die nächste Saison und dann ist das auch unser Franchise-Quarterback und dann stehen wir auch zu ihm. Und das finde ich richtig, richtig gut. Und deswegen sollte man diese Situation jetzt nüchtern betrachten. Diesen Punkt, den Moritz hervorgehoben hat, dass er ein sehr, sehr gutes Standing im Team hat, das ist ein absolut wichtiger Faktor. Das ist, hat viel mit Spirit zu tun. Auf der anderen Seite steht jetzt aber auch wieder, dass John Lynch und Kyle Shanahan auch Business-Entscheidungen für unsere Franchise übernehmen müssen. Und ob das dann dem gegenüber mehr wiegt als der Spirit und die Leute dann trotzdem erkennen, was das halt für ein Wechsel ist und dass das durchaus auch für sie ein Vorteil dann ist, weil sie dann eventuell wirklich auch in diese Situation kommen, wieder im Super Bowl zu stehen und diesmal nicht zu verlieren, dann kann das vielleicht auch argumentierbar sein. Aber ich sage auch ganz ehrlich, da muss natürlich eine völlig andere Kommunikation stattfinden, als sie jetzt in Houston stattgefunden hat. Weil dann kommt sowas bei rum, worüber wir jetzt überhaupt sprechen. Watson war übelst sauer, weil er halt aus den Medien erfahren hat letztes Jahr, dass Hopkins zu den Cardinals getradet wird. Und er war auch sauer, dass er jetzt nichts mitbekommen hat, wer der neue General Manager wird und wieder aus den Medien davon erfahren hat.
Ja, genau. Was auch noch ein ganz guter Punkt ist, wir haben ja gerade auch das Thema gehabt, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass Houston ihn traden wird. Und dabei haben wir eins eigentlich ganz außen vor gelassen. Erstens, Houston hat dieses Jahr kein First-Round-Pick, kein Second-Round-Pick und nächstes Jahr, glaube ich, auch kein First-Round-Pick. Sie haben eigentlich komplett gar keine Picks, weil sie sie alle getradet haben. Dazu kommt auch noch, dass sie mit J.J. Watt, jetzt auch mit Deshaun Watson und noch anderen Spielern teure Verträge haben und auch dadurch fast gar keinen Cap-Room haben. Das heißt, jeder neue GM, der jetzt hinkommt oder Head Coach, findet sich vor, er hat ein Roster, was komplett, ja, also was eine solide Mülltonne ist, würde jetzt Christian aus unserem Podcast-Team sagen. Grüße gehen raus an der Stelle. Okay, es ist natürlich nicht das schlechteste Roster der NFL. Es sind immer noch so ein paar gute Spieler dabei, aber es ist halt einfach kein Roster, mit dem man gewinnen kann. Und dadurch, dass es halt auch noch dazu kommt, dass einfach keine Picks dafür da sind, um das Team auch wirklich auf lange Zeit aufzubauen, aber auch kein Cap-Room dabei ist, um wenigstens irgendwie Spieler zu haben, die man sich holen wollen würde, oder Spiel holen zu können, die man sich holen wollen würde. Ich sehe einfach einen Deshaun Watson-Trade sogar als relativ realistisch auch von Seiten Texans an, weil dadurch würden sie wieder 2, 3 First-Round-Picks bekommen. Und Spieler und eventuell noch weitere mit beziehungsweise Late-Round-Picks. Was natürlich dann auch im GM natürlich wieder gefällt. Ist halt so eine Sache, wir können nur spekulieren. Aber ich würde es natürlich nicht ausschließen, dass es passiert. Und was vielleicht auch noch nicht unwichtig ist, Deshaun Watson spielt in der AFC South. Und wir haben es damals bei Jimmy Garoppolo gesehen, wir sehen es bei anderen Trades. Teams tendieren gerne dazu, wenn sie ihren Superstar QB oder angeblichen Superstar QB traden oder andere gute Spiele, dass man den außerhalb der Division tradet, beziehungsweise außerhalb der Conference sogar, dass halt die Chance, dass man ihm begegnet, relativ gering ist.
Ja, andererseits, die Frage ist natürlich auch, was hast du noch? Also Houston ist, du hast es gerade erwähnt, ohnehin schon jetzt nicht so ein toller Spot, glaube ich, für einen Head Coach. Das Einzige, was mich da als Head Coach hinziehen würde, wäre eben Deshaun Watson und die Möglichkeit da auch mit wenigen Assets. Also ich weiß nicht, also maximal, glaube ich, könnten die Texans halt dahin kommen, wo die Seahawks so ein bisschen sind. Die Seahawks haben natürlich noch ein deutlich besseres Personal. Aber wenn du halt da einfach eine Offense aufbaust, die du einfach von Watson tragen lässt, vernünftige In-Game-Decisions machst und, keine Ahnung, dir auf manchen Positionen, was weiß ich, Safety, Cornerback oder auch Linebacker oder sowas, oder eine Offense bei Wide Receiver, wenn du dir da ein paar kostengünstige Veterans ranholst und dann irgendwie mit deinen Picks, die du noch hast, gut, dein Ziel triffst und da Spieler hast, die dir irgendwie eine Soforthilfe sind, dann hast du da möglicherweise so, ich sag mal, als Ceiling doch schon ein Team, was vielleicht irgendwo um die Playoffs mitspielen kann. Aber sicherlich ist es auch ein bisschen intriguing für einen neuen GM, den sie jetzt, glaube ich, schon haben, meine ich, und auch für den neuen Coach dann, da was komplett Neues aufzubauen, ja, mit neuen Picks und da einen kompletten Rebuild zu machen. Wobei ich das wirklich einfach mir immer noch nicht vorstellen kann, dass sie wirklich so einen Typ Quarterback weggeben und dann möglicherweise irgendwie jetzt einen anderen Pick, sei es von uns oder von irgendwem anders holen, um dann nochmal irgendwie, ja, sich darauf zu verlassen, dass der Pick einschlägt. Weil wenn wir uns zurückerinnern, bei Watson damals war es jetzt ja auch nicht so, dass er der sicherste Pick war, ne? Also ich glaube, an 12 ist er gegangen, meine ich, da wo wir jetzt auch witzigerweise picken. Aber da sind auch mehrere Quarterbacks noch vor ihm gegangen, unter anderem Mitchell Trubisky, weil die auch einfach in dem Draft-Prozess auch irgendwie besser weggekommen sind als er und man sich bei ihm noch nicht so ganz sicher war, ob dieses Boom-or-Bust-Spiel in der NFL funktioniert. Wir sehen, es funktioniert definitiv. Und dieses Risiko da nochmal einzugehen, klappt der QB bei uns im System, klappt er nicht, wie schlägt er sich, weiß ich nicht. Da würde ich halt immer 100 von 100 Mal eher mit Watson gehen an Texans Stelle. Aber da sitzt er vielleicht auch an einem bisschen längeren Hebel. Er scheint sehr, sehr verstimmt zu sein. Und da heißt es für uns jetzt leider nur noch abwarten, was die Zukunft zeigt und ob wir dann als 49ers-Fans, beziehungsweise ob die 49ers als Franchise da auch wirklich interessiert sind und eine realistische Chance haben, ihn zu landen.
Das ist ein ganz guter Punkt, den du gesagt hast. Wir haben es ja oft, dass wir Teams haben, die eigentlich kein gutes Roster haben, aber trotzdem vom QB gecarried werden. Jetzt die Seahawks jetzt hätte auch keinen schlechten Roster haben, aber da fehlt halt dann schon durchweg einfach die Qualität, die jetzt zum Beispiel wir haben. Das merkt man halt dann doch schon. Aber um an diesen Punkt zu kommen, muss halt erstmal ein Coach auch Spieler haben, die wirklich in sein Scheme passen, aber keine Superstar-Player sind. Weil wir haben es ja damals bei Cash Shannon gesehen, wir sehen es eigentlich bei jedem Coach, sobald die in ein Team kommen, klar, mag es noch 15 Spieler sein, die halt dann doch irgendwie ins Scheme passen, die dann da bleiben, aber sonst wird ja der komplette Roster immer ausgetauscht, gefühlt. Und da ist halt dann die Frage, wie machst du das, wenn du nur diese begrenzte Anzahl an Picks hast überhaupt? Dann ist es halt, wie gesagt, schwierig, diesen Roster auszutauschen und die Spieler dahin zu kriegen, die du haben willst.
Ja, das ist definitiv sehr interessant, was da gerade bei den Texans passiert. Bin wirklich gespannt, ob wir da nochmal dann eine Rolle spielen oder nicht. Aber ich denke, an der Stelle reicht das jetzt auch an Für- und Wider-Argumenten zum Thema Deshaun Watson bei den 49ers. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir ihn gerne bei den Niners sehen würden, aber man da wirklich gucken muss, wie sich das jetzt letztendlich auf Seiten der Texans ausspielt und wie das dann überhaupt aussehe, falls wir da eine realistische Chance haben, wen man da oder was für Picks man da weggibt. Und es ist, wie gesagt, eine schöne Spekulation. Ist ja auch eine gern gesehene Off-Season-Abwechslung, dass man da auch mal so ein paar Gedankenspiele zulässt. Aber mehr ist es an der Stelle noch nicht. Das sei an der Stelle wirklich nochmal betont. David hat es eben auch gesagt. Und ich bin auch der Meinung, dass es weiterhin die realistischste Variante ist, dass die 49ers dann möglicherweise oder höchstwahrscheinlich mit einem angepassten Vertrag mit Jimmy Garoppolo in die Saison gehen sollten. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, ihm den Rücken zu stärken, so gut es als Fanbase irgendwie möglich ist. Und dann nicht nach zwei schlechten Pässen jedes Mal irgendwie nach einem anderen QB zu rufen, wer auch immer das dann sein mag in der nächsten Saison. Das hilft niemandem weiter tatsächlich. Und ja, es ist jetzt noch lange, lange hin, bis wir da wirklich Gewissheit haben. Aber da nochmal der Appell an dieser Stelle. Wenn ein Spieler das Dress der 49ers überzieht, dann hat er auch die Unterstützung so gut wie immer verdient. Und ich denke, dass das eine gute Herangehensweise ist für die nächste Saison. Und ja, für uns ist es tatsächlich so, dass nur noch die nächste Saison so ein bisschen im Fokus steht, jetzt an der Stelle, oder auch der Draft oder Free Agency oder was auch immer. Währenddessen läuft aber auch noch NFL-Football jedes Wochenende im Fernsehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand es vor allem vor zwei Wochen ganz cool, als die oder jetzt anderthalb Wochen, als die Wildcard-Spiele liefen, dass sowohl Samstag als auch Sonntag jeweils drei Spiele waren. Das hat mir echt ganz gut gefallen, hätte ich mich daran gewöhnen können. Jetzt das Divisional Weekend mit jeweils zwei Spielen, Samstag, Sonntag, war auch noch ganz schön anzusehen. Und ich weiß nicht, ich habe die meisten Spiele gar nicht so intensiv verfolgt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die 49ers nicht dabei waren oder ob die Spiele allgemein nicht so gut waren. Ich weiß nicht, David, für dich, wie hast du die Spiele verfolgt? Für dich schon ein paar Überraschungen dabei gewesen oder wie sah das Ganze aus, die letzten zwei Wochen ungefähr?
Also ich habe immer nur das Spiel, was dann Sonntag auf Montag Nacht sehr spät war, nicht geguckt, weil für die 49ers würde ich das sehr gerne tun und länger aufbleiben und auch mal eine Nacht nur mit zwei, drei Stunden Schlaf verbringen, so wie wir das ja auch schon oft hatten. Aber ob es jetzt unbedingt bei den Buccaneers gegen die Saints sein muss, so wie es jetzt vorgestern Nacht war, das habe ich dann lieber gelassen. So. Also ich habe nach der Regular Season in unserem Tippspiel abgegeben, dass es den Super Bowl zwischen den Bills und den Packers geben wird. Das ist noch möglich. Beide sind jetzt im Championship Game. Nur die Buccaneers finde ich jetzt in der Tat wirklich überraschend. Wer mich kennt, weiß, dass ich kein großer Tom Brady-Fan bin. Ich erkenne seine Leistung absolut an, die er vollbracht hat. Und er hat jetzt immer noch die Chance, noch größere Geschichte zu schreiben, weil wenn er wirklich in den Super Bowl kommt und den am Ende auch noch gewinnt, ist er nicht nur der erste QB, der irgendwie mit einem AFC-Team den Super Bowl gewinnt und mit einem NFC-Team, sondern da der Super Bowl ja in Tampa stattfindet, wäre er auch der erste Quarterback oder der mit seinem Team quasi auf dem Homefield den Super Bowl gewinnt. Ich hoffe aber sehr, dass er möglichst jetzt am Wochenende schon von Aaron Rodgers gestoppt wird, wenn nicht von den Bills dann im Super Bowl. Und ja, ich muss sagen, wenn die Highlights, die ich mir angeguckt habe, ich fand generell das letzte Wochenende nicht so krass spannend anhand der Spiele, also zumindest nicht so spektakulär. Da fand ich, wie du, die Wildcard-Games eigentlich schon noch ein bisschen feuriger. Ich persönlich war ein bisschen sehr enttäuscht von den Saints, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ne, der Slantboy Thomas wurde komplett abgemeldet, hat überhaupt gar keine Leistung gezeigt. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn Breece jetzt wirklich aufhört, dann war das ja echt eine richtig miese Nummer in seinem letzten NFL-Spiel in seiner Karriere. Ne, mit einem Touchdown, drei Interceptions. Er hatte, glaube ich, ein Passer-Rating unter 40, hat unter 150 Yards gehabt. Also das ist nicht das, was ihm gerecht wird, und irgendwie die Bälle über 20 Yards konnte er nicht mehr anbringen. Das fand ich sehr, sehr schade. Ich blicke jetzt auf das kommende Wochenende. Also ich werde mir beide Spiele in voller Länge angucken und am Sonntag oder am Sonntagnacht das dann schon. Und ich hoffe auf einen Super Bowl zwischen den Bills und den Packers. Und das hatte Moritz jetzt auch schon vor ein paar Minuten hier erwähnt, Josh Allen, super Überraschung die Saison, also der hat sich von Saison zu Saison gesteigert, ist für mich diese Saison, ja gut, Rodgers macht natürlich diese Saison auch eine sehr, sehr gute, aber zumindest auf der AFC-Seite, Josh Allen, bin ich ein großer Fan geworden, also von seiner Person, von den Bills jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen, aber ich finde es ein sympathisches Team trotzdem. Und das wäre jetzt auch mein Tipp oder das Team, was ich am ehesten supporten würde, um den Super Bowl zu gewinnen, außerhalb der 49ers.
Ich kann mich da meinen beiden Vorrednern nur anschließen. Ich fand die Wildcard-Weekend, vor allem, dass die Seahawks verloren haben, Grüße gehen raus an die James Seahawks dabei, auch ein bisschen spannender als die Divisional Playoff-Round. Auch wenn ich sagen muss, ich fand das Spiel von den Browns und den Chiefs jetzt nicht so schlecht. Es hat schon teilweise Spaß gemacht, zuzuschauen. Uns hat natürlich alles so ein bisschen aus ja, aus ein bisschen aus Rache gefreut, wenn die Chiefs jetzt schon rausgeflogen werden, wegen letzter Saison, wegen dem Super Bowl. Ist ja dann leider doch nicht gewesen. Aber gut. Die Chiefs machen eigentlich immer ganz Spaß zuzuschauen. Es wird auch Spaß machen, vor allen Dingen die Bills gegen die Chiefs zu sehen. Es sind ja dann doch zwei, ich sag jetzt mal, Big Play-lastige QBs, die auch gerne mal tief werfen. Das ist ja immer ganz schön fürs Auge. Ich denke, dass das ein punktereiches Spiel wird. Und natürlich auch so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal das Battle der besten, der zwei besten QBs von vor 5 Jahren. Also das waren ja immer die Diskussion, wer ist jetzt der beste QB der NFL die letzten 5, 6 Jahre, bis es dann halt noch Patrick Mahomes dazu gekommen ist, noch ein Deshaun Watson, noch ein Russell Wilson, der jetzt besser spielt als früher. Ich glaube auch, dass da eventuell eher die Packers das Spiel machen, vor allen Dingen, weil sie auch zu Hause spielen, dass es wieder ein arschkaltes Spiel wird. Entschuldigung für das Wort. und dann natürlich dann ein Team aus Tampa Bay ein bisschen Schwierigkeit hat, diesen Wärmeunterschied auszugleichen. Aber auch das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel und dann hoffe ich auch auf den Super Bowl zwischen den Packers und den Bills und auch, dass die Bills gewinnen. Ich finde, Bills ist ein sympathisches Team, die spielen guten Football, haben eine gute Offense. Die Defense hat abgebaut zu letzter Saison, aber auch da sieht man wieder, das wahrscheinlich auch so das Ding, was uns mit dem Deshaun Watson passieren würde. Wir würden zu einem sehr, sehr offenslastigen Team wechseln und unsere Defense würde ein bisschen nachlassen. Aber ja, ich habe jetzt keinen wirklichen Favoriten, aber ich würde es den Bills gönnen.
Ich fand nur echt, als ich das Bills gegen Ravens jetzt am Wochenende geguckt habe, da war ich wieder schockiert, wie dann doch die Ravens immer wieder abbauen und wie dann vor allen Dingen auch die Playcalls verlaufen. Also das verstehe ich einfach nicht. Zumal Lamar, zumindest meiner Meinung nach, schon ein recht, sagen wir es zumindest, ein gut vielleicht nicht, aber ein souveräner Pocket-Passer auch sein kann. Aber diese Playcalls und das Scheme, was da immer jetzt gespielt wird, das nur auf sein Spiel fokussiert wird, das hat denen am Ende den Sieg gekostet und das verstehe ich halt echt überhaupt nicht. Das hätte ein super geiles Spiel werden können, war es dann am Ende leider nicht. Die Bills haben es ja bekanntlich gewonnen. Das hätte aber noch viel enger sein können und hätte ein richtig gutes Matchup sein können, aber da war das einfach zu eindimensional, fand ich.
Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du jetzt einen QB hast wie Lamar Jackson, der zwar wirklich in der Regular Season auch gegen ein bisschen schlechtere Teams richtig viele Spiele gewinnen kann mit seinem Bein, der ist ein Dual Threat, kann auch mal mit seinen Armen Spiele gewinnen, aber er ist halt dann doch, wenn es wirklich ans Passen in der Pocket geht, erstens nicht so groß, dass er immer über die Linemen drüber schauen kann, die ja dann auch gerade bei den Ravens ziemlich groß sind und auch massig. Dann zweitens hat er nicht gerade den stärksten Arm und auch nicht gerade den akkuratesten Arm. Deswegen wundert es mich eigentlich schon. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Ravens noch ein bisschen größere Receiver treffen, zum Beispiel damals ein DK Metcalf anstatt ein Hollywood Brown, was halt auch für Receiver größere Targets sind, die halt dann einfacher getroffen werden können von Lamar Jackson. Aber ja. Ich bin eh nicht so der Freund von jetzt Running QBs, muss ich es nennen. Lamar Jackson ist ja definitiv ein Running QB. Sie sind zwar eigentlich immer, sie gewinnen Spiele, die Spiele sind schön anzusehen, aber im Endeffekt gewinnen sie nicht wirklich auf Championships. Weil einfach, wenn man das einmal raus hat, wie man so jemanden stoppt und die Offense dann halt das Schachspiel quasi verloren hat, weil sie nicht mehr sich wirklich anpassen können, keinen anderen Weg finden können, ist es halt schlecht. Und gerade auch, das ist immer das Problem auch noch bei run-lastigen Teams, wie es ja auch bei uns war und auch uns das einige oder andere Mal das Spiel gekostet hat, wenn du halt ein Running Game stoppst und einen QB dazu zwingst, das Spiel mit seinem Arm zu gewinnen und der QB dann halt nicht ein Top-Notch-QB ist und der das eben nicht wirklich immer kann, verliert halt auch leider mal Spiele. Dazu kommt, dass die Ravens auch, natürlich, die haben viele erfahrene Veterans, aber dann halt gerade auf der QB-Position jemanden, der noch relativ unerfahren ist, nenne ich es jetzt mal. Ja. Sie werden die nächsten Jahre spannend anzusehen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht wirklich, dass Lamar Jackson da die nächsten 10 Jahre so weiterspielen wird, wie er es jetzt.
Ja, ist ganz interessant, ne? Also bei den Ravens ist ja auch Greg Roman der Offensive Coordinator, der damals bei uns dann auch unter Jim Harbaugh, der Offensive Coordinator war, als Colin Kaepernick hier seine große Zeit hatte. Es hat jetzt irgendwie beides nicht geklappt, was er versucht hat. Ne? Also bei den 49ers hat er versucht, Colin Kaepernick in den reinen Pocket-Passer fast zu verwandeln, sage ich mal. Dafür war Kaepernick dann zu limitiert. Jetzt bei den Ravens hat es ja letzte Saison eigentlich ganz gut funktioniert. Ja? Diese Kombi da mit viel Play-Action und auch viel Motions, Lamar Jackson einfache Looks zu geben. Der sah ja fantastisch auch aus als Passer. Hatte dann nur in den Playoffs halt ziemlich viel Pech, sage ich mal, im Spiel gegen die Titans, wo ziemlich viel auch gegen die Ravens gelaufen ist. Ja, und seitdem ist auch so ein Bruch da im Spiel drin. Greg Roman hat da versucht, das Spiel irgendwie noch ein bisschen lauflastiger noch zu machen, als es ohnehin schon war. Jackson hat, glaube ich, gefühlt mehr Carries als viele, viele Running Backs in der Liga pro Spiel. Und ich bin normalerweise kein Fan davon zu sagen, dass mobile Quarterbacks irgendwie anfälliger sind für Verletzungen. Aber so wie Lamar Jackson jetzt tatsächlich eingesetzt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch lange gut geht. Wir haben es bei Cam Newton gesehen, der lange Zeit so eingesetzt wurde hinter einer schwachen O-Line. Das merkt man jetzt auch leider. Und ja, da muss man wirklich schauen, wie sich das auf Seiten der Ravens entwickelt. Muss ich auch sagen, dass ich da ein bisschen enttäuscht war, was das anging, aber es auch tatsächlich nicht so ganz anders erwartet habe. Was ich ganz interessant fand in dem Spiel gegen die Bills war, dass die Bills in dem Spiel tatsächlich vor allem offensiv nicht so stark performt haben, wie man es sonst von ihnen kannte. Ich fand vor allem, Josh Allen war bei langen Würfen ziemlich off. Also da waren sehr, sehr viele Würfe dabei, die zu lang waren, wo er, glaube ich, irgendwie seine Armstärke, die ja doch sehr gut ist, schon fast unterschätzt hat. So weit flogen die Bälle da zum Teil weg. Ich denke, da muss er definitiv präziser werden und diese Chancen, die Bills da hatten, müssen auch definitiv besser genutzt werden. Man darf nicht vergessen, ich glaube, das Spiel ging 17-3 aus oder 17-10, ich weiß es nicht mehr genau. Letztendlich haben die Bills in der Offense nicht viele Punkte gemacht. Es war auch ein Pick-6 dabei, ein ziemlich langer. Ich glaube, 101 Yard war es am Ende. Ich glaube, längster in den Playoffs oder sowas. Insgesamt war die Bills Offense schon ziemlich am Stottern und das hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Weil solche Fehler kannst du dir eben nicht erlauben, wenn es dann gegen Patrick Mahomes möglicherweise, ich denke, er wird von seiner Gehirnerschütterung oder was das auch immer war, zurückkehren, darfst du das wirklich ja einfach nicht leisten. Da muss man wirklich schauen, wie sich das ausspielt. Ansonsten bin ich definitiv bei euch. Also die Bills halte ich für sehr, sehr sympathisch und ich würde es ihnen auch definitiv gönnen, da in den Super Bowl einzuziehen. Ich denke, da darf man aber auch die Chiefs nicht unterschätzen, die mit Mahomes, glaube ich, gefühlt in jedem Drive gescored haben. Und ja, da muss man wirklich schauen. Ich hoffe auf ein spannendes Spiel und drücke da auch, kann ich ja ehrlich sagen, den Bills die Daumen, weil ich es auch irgendwo langweilig fände, wenn da jetzt bei den Chiefs irgendwie so eine neue Dynastie entstehen würde und die jetzt auf Jahre da den Super Bowl abräumen würden. So haben wir vielleicht nächstes Jahr die Chance, nochmal im Super Bowl gegen die anzutreten und unsere Revanche zu bekommen. Nein, Spaß beiseite, aber das wäre ganz schön, wenn die Bills es schaffen würden in der NFC. Bin ich mal gespannt. Also witzigerweise gab es beide Spiele schon in der gleichen Woche, also Woche 6 der Regular Season, gab es das Spiel Chiefs gegen Bills, das haben die Chiefs mit 24-16 gewonnen und auch das Spiel Buccaneers gegen Packers, das haben die Buccaneers 38-10 gewonnen. Ich weiß nicht, also ob das jetzt irgendwie ein Zeichen ist oder so für das Spiel jetzt im Championship Game, will ich jetzt nicht behaupten. Aber ich denke schon, dass die Buccaneers eine Chance haben und auch, ich schätze die auch deutlich besser oder sage ich mal, die Chancen höher ein, als es, glaube ich, allgemein getan wird, weil die Packers halt vor allem in der Defense doch recht anfällig sind, auch zum Beispiel, was das Laufspiel angeht. Und ich mir auch vorstellen kann, dass die Defense der Buccaneers mit dem relativ gefährlichen Foreman-Rush auch und den starken Linebackern ja, da ganz gute Arbeit leisten kann. Carlton Davis hat ein sensationelles Spiel gemacht gegen Michael Thomas. Ich glaube, nicht mal einen Catch zugelassen, meine ich. Ich glaube, Thomas hatte 0 Yards auch am Ende. Kann mich auch erinnern, aber die haben da eigentlich die Assets, um genau diese Packers-Offense zu stoppen. Und auch auf das Spiel freue ich mich. Ich weiß nicht, ich habe immer intern gesagt, den Packers gönne ich es aus dem Grund nicht so wirklich, weil ich es nicht mit ansehen kann, dass die jetzt ein Jahr später, nachdem wir sie letztes Jahr wirklich zweimal vermöbelt haben, da durch die NFC spazieren und wir meines Erachtens immer noch, wenn wir ein fittes Team gehabt hätten, wahrscheinlich ähnlich dominant auftreten würden gegen sie. Ich sag mal so, wenn jetzt ein fittes 49ers-Team letzte Woche in einem Divisional Game gegen die Packers gestanden hätte, hätte sich das definitiv besser geschlagen als das, was wir da von den Rams gesehen haben. Und das ist bei mir immer so ein bisschen was da mitschwingt, was mich so ein bisschen wehmütig macht. Ändert aber nichts an meiner Sympathie auch für Aaron Rodgers oder so. Und den positiven Aspekt, den ich sehen würde, wenn die Buccaneers tatsächlich den Super Bowl gewinnen sollten, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass die dann in den nächsten Jahren, wenn Brady dann, ich weiß nicht, retiren wird er nicht, hat er einen 2-Jahres-Vertrag, aber dass die dann so ein bisschen von der Bildfläche verschwinden, was die NFC angeht, weil man dann, glaube ich, erstmal so ein bisschen gesättigt ist, weil das Team ist ja, glaube ich, so wie kein anderes auf den aktuellen, sofortigen Erfolg ausgelegt wie kein anderes. Wenn da erstmal die ganzen Spieler gehalten werden müssen und da sind auch ziemlich relativ viele gute Veteranen dabei, so eine Dame Kong Su, Brady selber, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die über die nächsten Jahre immer, immer wieder ein Contender sein werden in der NFC. Und dann gestehe ich ihnen auch gerne diesen Super Bowl jetzt zu, wo wir sowieso keine Chance mehr haben. Und ja, wenn das dann bedeutet, dass die dann erstmal raus sind für die nächsten Jahre, würde ich das so unterschreiben.
Also, das sehe ich komplett anders als du, Lars. Hat einfach damit zu tun, dass ich Billy einfach echt überhaupt nicht leiden kann. Und ich hoffe, wie ich es gesagt habe, auf Packers gegen Bills. Und du hast recht, also es war ja 17-3 sogar wirklich nur gegen die Ravens. War vielleicht genau das richtige Spiel für Allen und die Bills, halt sich an die Playoffs zu gewöhnen, weil auch das darf man nicht vergessen. Also nicht nur, dass die Bills seit Ewigkeiten nicht im Playoff in den Playoffs waren, sondern da ist ja auch kaum jemand in einem Team jetzt dabei, der wirklich richtig krasse Playoff-Erfahrung hat. So, ne? Also ein Stephon Diggs vielleicht noch, ne? Aber das war es dann auch schon.
Was auch ziemlich witzig wäre, wenn die Bills im Super Bowl dann verlieren würden, zum Beispiel gegen jetzt die Packers. Es wäre witzig in dem Hintergrund, dass da wieder so, so viele Memes für NFL-Memes. Die Bills haben es so wieder verkackt, nachdem sie 4 Super Bowls in Folge verloren haben in den 90er Jahren. Ja. Es werden auf jeden Fall glorreiche Zeiten mit Memes. Und danach leider kommen keine Memes mehr.
Ja. Ansonsten die Tische dieser Welt, glaube ich, müssen sich dann auch was vorbereiten. Also.
Oh Gott.
Das könnte spannend werden. Also ich glaube, es ist schwer für uns, oder beziehungsweise gut, ich, als die Super Bowls waren, in denen die Bills verloren haben, war ich tatsächlich noch nicht auf der Welt, Moritz, du auch nicht. David, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich nicht aktiv mitbekommen, ja, aber...
Mit 3-4 Jahren, wo er...
Ja, ja, ja. Aber ich glaube, man kann da sehr schlecht reinfühlen. Also wenn du wirklich, wenn ich mir vorstellen müsste, dass mein Team wirklich 4 Super Bowls hintereinander erreicht und das wirklich das 4. Mal verlierst. Also die Frage ist, wie fühlst du dich alleine schon beim 3. Mal, wenn du in den Super Bowl kommst? Das muss ja sich schon... Erstmal denkst du, okay, jetzt ein 3. Mal, jetzt muss es doch klappen. Und dann klappt es wieder nicht und dann schaffst du es tatsächlich wirklich ein 4. Mal. Also es ist ja auch wirklich schwer, 4-mal hintereinander in den Super Bowl zu kommen. Und dann verlierst du wieder. Also ich will es nicht durchgemacht haben und ich will es auch nicht durchmachen. Und ist für mich auch ein Grund, der dafür spricht, dass die Bills auf jeden Fall mal an der Reihe sind. Aber insgesamt denke ich, ja, halte ich die Chiefs immer noch stärker irgendwo und halte das für am realistischsten, dass die beiden First Seeds, also die Packers und auch die Chiefs in den Super Bowl einziehen und dann viele ihren Traum-Super Bowl irgendwo haben. Ich fände es ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich sein soll, weil das dann ja auch irgendwie nochmal zeigt, dass diese Bye-Week am Ende doch schon sehr, sehr, sehr viel wert ist und diese Aufstockung der Playoff-Teams dann irgendwie am Ende ja ein bisschen witzlos dahingehend ist, dass nur die Chance, dass ein Team mehr am Ende in den Playoff ist, letztendlich auch bedeutet, dass es aber auch nur ein Team ist, was wirklich eine Bye-Week hat. Dadurch, dass ja vorher 2 Teams eine Bye-Week hatten, hattest du zumindest vorher, sage ich mal, so ein bisschen ja noch mehr irgendwie Ausgeglichenheit oder so. Wenn es dann wirklich jetzt so ist, dass es sich irgendwie herauskristallisiert, dass das Team, was als einziges die Bye-Week kriegt, dass das auch immer dann wirklich große Vorteile hat, dann in den Super Bowl zu kommen, wird mir nicht so gefallen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, die haben nicht umsonst den First Seed bekommen, ne? Sind auch das beste Team gewesen in der Regular Season, ist dann ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass sie auch im Super Bowl stehen. Aber wäre irgendwie eine Entwicklung, die mir nicht so gefallen würde. Also, ist jetzt aber auch sehr subjektiv.
Aber schön, dass wir jetzt überhaupt noch darüber sprechen können. Wir haben es ja auch oft genug thematisiert, dass die NFL die Saison so durchziehen konnte und sind jetzt noch 3 Spiele. Das hat uns ja schon für Leute, die sich wirklich aktiv für Football interessieren, die Spiele gucken, alleine die 49ers-Spiele sich angeguckt haben. Das war ja eine richtig gute Abwechslung, auch in den letzten Monaten, in diesen Lockdown und in diesen Teil-Lockdowns. Und wir haben alle wenig mit unseren normalen Hobbys zu tun. Und das muss ich ganz einfach sagen, das hat schon viel Spaß gemacht. Und man hat jetzt bei den 49ers-Spielern aber auch gesehen, wie viel da auch abgefallen ist. Ne? Die haben seit September teilweise ihre Familien nicht gesehen. Und es gab ja auch sehr, sehr viele von unseren Spielern, die das auch immer wieder getwittert haben, was das eigentlich für eine Situation ist, seine Kinder irgendwie 3-4 Monate am Stück überhaupt nicht zu sehen, weil man in der eigenen Bubble leben muss. Und das ist natürlich jetzt abgefallen bei unseren Spielern. Das hat man jetzt auch gesehen, wie die ihre Zeit zu Hause genießen mit ihren Freundinnen aber oder mit ihren Frauen und mit ihren Kindern. Und ich bin da einfach nur dankbar, dass das jetzt funktioniert hat Und wenn wir jetzt nochmal auf die Playoffs gucken, um das vielleicht abzurunden, ich fand es schon auch sehr skurril, jetzt zu sehen bei den letzten Spielen, dass so viele Menschen in den Stadien wirklich zugelassen wurden. Also auch wenn das natürlich partiell irgendwie immer nur war und so wie wir das auch aus den deutschen Fußballstadien kennen, aber ich weiß gar nicht, welches Spiel das war jetzt Sonntagabend. Da waren ja 17.000 Leute im Stadion. Also das fand ich dann schon ein bisschen zu krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man ist es ja auch gar nicht mehr gewohnt, so viele Menschen auf einem Platz halt einfach zu sehen.
Das glaube ich. Aber da war es tatsächlich so, dass die Chiefs ja auch schon beim allerersten Spiel der Saison, also beim Eröffnungsspiel, auch schon Fans zugelassen hatten. Und ich meine, das ist die ganze Saison tatsächlich so gewesen in Kansas City, dass da so viele Fans rein durften. Ich fand, am besten gefallen hat mir das mit den Fans bei den Packers. Also da, die haben es irgendwie geschafft, dass das ganze Stadion irgendwie voll aussah. Ich glaube, es waren insgesamt trotzdem nur 8.000. Was ich natürlich auch immer sehr seltsam finde, ist, dass da trotzdem irgendwie Zehnergruppen gefühlt stehen. Also dann kannst du es, glaube ich, auch gleich sein lassen, wenn du da Leute, also weil 10 Leute, das ist ja schon, also es sind ja auch dann nicht nur 2 Familien, gehe ich von aus, in den meisten Fällen.
Und nicht alle haben immer eine Maske auf, ne?
Ja, also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht über die Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen da in den USA diskutieren. Ich fand es auch sehr, sehr lustig, dass die ganze Saison wirklich sehr beharrlich gehandelt wurde und gesagt wurde, nein, da dürfen keine Fans rein. Und jetzt sind es eben auf einmal die Playoffs und dann heißt es auf einmal, oh ja, jetzt müssen wir aber Fans haben. Und dass das nicht der Fall war in der Regular Season und jetzt schon, finde ich, ist sehr, sehr widersprüchlich, definitiv. Nichtsdestotrotz bin ich da völlig bei dir, dass das wirklich mal wieder schön zu sehen ist und eine sehr, sehr gelungene Abwechslung war die letzten Monate. Auch wenn ich trotzdem immer noch einige Bauchschmerzen habe, wenn ich mir ansehe, was da zum Teil für Opfer gebracht worden sind. Also diese Spielverschiebungen da auf Teufel komm raus. Ja, ich glaube, die Niners wurden ja auch einmal sehr, sehr stark davon getroffen. Gegen die Packers war das, wo dann unsere halbe Offense irgendwie ausgefallen ist, aber dann am Ende auch einen negativen Test vorweisen konnte, einen Tag später. Die Broncos, die ohne Quarterback spielen mussten. Also es hätte natürlich deutlich schlimmer kommen können, aber so ein fader Beigeschmack bleibt schon. Und ich finde auch, dass die NFL sich jetzt wirklich hinstellt und sagt, wir feiern uns jetzt dafür, dass wir das durchgebracht haben, finde ich, ja, gewagt. Weil, wie gesagt, also man hat da, glaube ich, auch sich sehr, sehr viel zurechtgebogen, auch was diese ganzen Covid-Protokolle anging zum Teil. Wirkte auf mich an manchen Stellen sehr, sehr willkürlich. Deswegen für uns schön, das Resultat gut, der Prozess dahin in meinen Augen eher so lala. Gut, ich weiß nicht, wenn von euch jetzt kein Input dazu mehr kommt, ich glaube, da haben wir jetzt auch relativ ausführlich drüber gesprochen. Unsere Super Bowl Picks hatten wir ja auch schon durchblicken lassen. Und dann war es das, glaube ich, auch an der Stelle mal wieder von uns. Ist jetzt auch, ja, doch schon ein bisschen über eine Stunde, sehe ich. Endlich mal wieder ein bisschen Hörmaterial da für euch und unsere Hörer. Denke ich ja auch nicht schlecht als nette Abwechslung, dass man auch nochmal reinhören kann. Und ja, ich will dann auch gar nicht viel länger das jetzt irgendwie noch hier breittreten alles. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei meinen Gästen. Einmal beim David, hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
Ja, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade gehört habt, ich wünsche einen angenehmen weiteren Tagesverlauf. Bis besser.
Yes, und bei Moritz, ich denke, ja, wir haben jetzt irgendwie kein schlechtes Omen oder so über irgendwas gebracht. Ich denke, so können wir es gerne weiter fortführen.
Definitiv. Ich bedanke mich, dass ich wieder dabei sein durfte und wünsche euch auch einen schönen weiteren Tagesverlauf und viel Spaß beim weiteren Show in der Playoffs.
Genau, da kann ich mich nur anschließen. Uns erreicht ihr wie immer unter @49ersempire_ger auf allen Kanälen. Gerne mal vorbeischauen, auch in unserer Facebook-Gruppe, wenn ihr dazu Lust habt. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Anmerkungen zum Podcast, auch gerne bei uns melden, auch wenn es irgendwie geht, privat, wenn ihr da irgendwie das nicht öffentlich machen wollt. Und dann werden wir da sicherlich drauf eingehen. Alles Weitere, wie gesagt, erfahrt ihr dann bei den Social-Media-Accounts, auch was jetzt den Podcast angeht, die weitere Planung. Und dann bleibt mir auch nichts mehr übrig, als euch noch eine schöne Woche zu wünschen. Viel Spaß beim Schauen der Playoffs. Bleibt gesund und wie immer, Go Niners. Macht's gut. Ciao.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersempire_ger.